Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rakete im Ohr, dem Podcast des Ideentriebwerks. In unserer heutigen Episode möchten wir euch den Pitching-Experten Jasper Ettemer vorstellen. Wir sind Moritz und Miriam und auf geht's zur Background-Story.
Jasper Ettemer ist seit vielen Jahren Entrepreneur und seine Startups wurden mehrfach international ausgezeichnet. Seit einiger Zeit fokussiert er sich unter der Marke ChatGrowth auf europaweite Unterstützung von Acceleratoren, Venture Capital Fonds und Frühphasen-Startups. Mit seiner Beratung ist er national und international als Pitching-Experte erfolgreich. So ist er Mentor in der Gründungsgarage in Graz, Startup Bootcamp in Amsterdam, im Lionic in London und in einigen Hochschulen Europas.
Ja, schön, dass du da bist, Jasper. Bevor wir loslegen, geht's los in den kurzen Fragehagel. Bist du bereit?
Ja, zuerst einmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich immer sehr über solche Sachen und bin schon gespannt, welche Fragen auf mich einprasseln werden.
Also, starten wir mit den Fragehagel. Träumer oder eher Realist?
Ich sage immer, ich bin Realist, aber ich bin wahrscheinlich eher Träumer.
Familienmensch oder Workaholic?
Nein, mittlerweile bin ich echt Familienmensch. Also meine Kinder sind schon ein bisschen älter, 14 und 18. Und ich habe in den letzten Jahren ein bisschen mehr dazu zu Familienmensch entwickelt. Davor habe ich schon viel gearbeitet, vor allem in der Zeit, wo ich selber Gründer war. Da ist natürlich viel davon abgehängt, ja, was man investiert in dem Startup und eine Stunde nicht gearbeitet, ist quasi eine Stunde verloren. Also da war es dann schon andersrum. Ja.
Pitch im Anzughemd oder T-Shirt?
Oh nein, authentisch. Also Pitch immer so, wie man es selber mag. Ja, natürlich kann man jetzt als Fintech vor Banken auf der Suche nach strategischen Partnern nicht im T-Shirt und Sneakers präsentieren, weil das einfach zum Setting nicht passt. Aber trotzdem muss man es jetzt nicht verstellen. Ja, das wird nicht gut ausgehen.
Beim Pitchen lieber strukturiert oder spontan?
Nein, man muss die Struktur so viel üben, dass man dann auch spontan sein kann. Das ist eigentlich mein Lehrer für die meisten Leute, die ich coache, dass man so sattelfest wird mit seiner Struktur, dass es dann egal ist, weil man immer irgendwo mit in seiner Struktur einspringen kann.
Was ist dir lieber, Entrepreneur oder Mentor?
Zu sein oder zu begegnen?
Zu sein, genau.
Oh, das ist jetzt schwierig, weil, Spoiler Alert, bald bin ich wieder Gründer. Ja, Co-Founder, also nur kann das eine kleine Rolle, aber sehr wichtige Rolle für das Team, um das es geht. Aber ich bin schon sehr gern Mentor. Ich glaube, dass ich meine Stärken als Mentor viel besser ausspielen kann, als ich das Gründer kann. Ich vergleiche das immer, wenn ich gefragt werde mit Fußball, ja. Was ist das plakativste Beispiel ist, die besten Coaches im Fußball waren selber nie Topspieler. Also sie waren schon gut, haben wahrscheinlich auch irgendwo bei einem Topclub gespielt, aber sie waren nie der beste Spieler. Ne? Und andersrum ist es auch so, dass die besten Spieler, brauchst nur schauen, Ballon d'Or, ja, wer die alle gewonnen hat und wer jetzt guter Coach ist, von denen ist es keiner. Ja? Also ich glaube, dass das schon eine Begabung ist, Mentor sein zu können und auch selber guter Gründer sein zu können. Ich glaube, dass ich besserer Mentor bin, als dass ich Gründer bin.
Hi Jasper, jetzt auch von mir. Jetzt gehen wir schon ein bisschen tief in die Fragen rein. Wenn wir jetzt auf deinen Lebenslauf zurückblicken, hast du jetzt dich schon bei einigen Kategorien ausgezeichnet, als Coach, als Mentor, als Entrepreneur. Vielleicht zum Anfang, dass wir unsere Zuschauerinnen ein bisschen mehr abholen. Wieso sitzt du da? Wieso bist du heute vor allem als Experte in Pitching und in Finance überhaupt? Wieso sieht man dich so? Man sieht dich auf jeden Fall in der Szene so. Welche prägenden Ereignisse oder Entscheidungen haben dich dazu bewegt, dass du jetzt auch der Experte oder der Coach bist?
Ja, also dass ich so wahrgenommen werde, das freut mich natürlich sehr, weil das ist auch die Rolle, die ich quasi im nationalen Ökosystem spielen möchte. International ist das natürlich ein bisschen anders, weil du hast das ja im Intro schon gesagt. Ich bin ja eigentlich Berater für Acceleratoren und Inkubatoren. Das Pitch-Thema kommt daher, ich habe in meiner aktiven Zeit als Gründer sehr viele Preise mit meinen Pitches gewonnen und das lag vor allem daran, weil ich die Pitch-Vorbereitung ganz anders angegangen bin wie andere, viel methodischer. Mich hat das nämlich immer gestört, ich war natürlich in sehr vielen Acceleratoren, selbst auch als Gründer, und mich hat das dann sehr gestört, dass man dann immer so ein Tag vor einem Demo Day wird man dann noch schnell hingedrillt oder hingecoacht auf das eine Event mit ein paar Tipps und Tricks, ja, und wird dann vermeintlich ein Pitch-Guru quasi noch zu Heldentaten über Nacht bewegt. Mhm. Ja. Testosteron-Level ist sehr hoch, sehr viel Unruhe. Für den Accelerator und Inkubator, für den Organisator des Demo Nights, ist das ganz was Schlimmes, weil dadurch entsteht natürlich eine gewisse Unsicherheit, weil wie geht das dann nachher aus? Ne? Also diese Änderungen über Nacht, also das ist nichts Gutes. Man sollte eine gewisse Stabilität reinbringen. Mit dem methodischen Ansatz kann man das sehr gut erreichen im Vergleich zu Tipps und Tricks über Nacht quasi.
Okay, das heißt, du hast, weil du gesagt hast, jetzt eine andere Methode gewählt. Du hast eher diesen methodischen Ansatz einmal gewählt und das, genau, ist schon mal viel besser angekommen. Und da bist du ein bisschen jetzt als Coach oder als Experte da dazu gekommen, oder?
Ja, ich habe dann gemerkt, dass ich damit Erfolg habe. Dann hat man mich gefragt, ja, wie geht das? Und dann habe ich natürlich irgendwie auch eine gute Antwort geben wollen. Und mir hat es dann nicht gereicht, ja, mach so oder so. Oder ich halte zum Beispiel auch nichts davon, ein Template herzugeben mit 10 Slides und sage, befüll die Slides und das ist dann eh ein guter Pitcher. Das geht es überhaupt nicht. Da kommen wir später noch dazu wahrscheinlich. Fehler Nummer 1 ist nämlich PowerPoint aufmachen. Es ist dann einfach irgendwie so gewachsen. Ja. Angefangen hat es auch ein bisschen in der Gründungsgarage, muss man ehrlich sagen. Ich habe dann angeboten, dass ich das Thema übernehme. Und da habe ich auch die Möglichkeit gehabt, diese Methodik dann ein bisschen weiterzuentwickeln, muss man ehrlich sagen. Eigentlich einen Schritt davor, wo ich selbst Programmmanager in Accelerator war, habe ich die Möglichkeit gehabt, diese Methode zu entwickeln. Mhm. Und danach in der Gründungsgarage habe ich es dann wirklich auch das erste Mal mit den Gründern ausprobiert und mittlerweile wird das einfach gut angenommen und bin ich sehr dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen.
Weil du jetzt auch schon gesagt hast, man muss anders anfangen, als die PowerPoint-Software aufzumachen. Mhm. Vielleicht gehen wir da eh schon ein bisschen tiefer rein. Wollte eigentlich erst später sagen, aber jetzt hast du mich mit dem getriggert. Wo fängt man denn an?
Ja, man muss immer anfangen bei seinen eigenen Zielen, ne? Wie immer. Das klingt so sehr banal, ja, okay, muss man ein Ziel überlegen, eine Strategie, ja. Das ist irgendwie so logisch, aber es tut halt keiner. Ne? Also man muss halt immer überlegen, der Pitch ist ja eigentlich nur ein Instrument, um dein größeres unternehmerisches Ziel zu erreichen. Also wenn du dir vorgenommen hast, irgendeine Branche zu disruptieren, dann brauchst du dafür Geld. Und wenn du Geld brauchst, dann kannst du dir überlegen, ob Investoren die richtige Geldquelle sind. Und erst dann kann man sich überlegen, wie erreiche ich Investoren. Und erst dann muss ich mir überlegen, naja, vielleicht kann ich Investoren erreichen übers Pitchen. Und dann ist der Pitch halt ein Mittel zum Zweck. Ich habe zurzeit ein bisschen das Gefühl, oder vor allem die letzten 2 Jahre, vielleicht vor Corona oder während Corona, haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, Pitchen ist das A und O oder Raisen oder ja, dass man so die üblichen Startup-Medien hat man dann halt so, wurde jede Runde gefeiert, ne? Jeder Raise wurde gefeiert. Aber das Ziel eines Startups ist es doch nicht, Geld zu raisen. Ne? Das Ziel eines Startups ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren, oder? Ja. Und das ist ein bisschen so die Grundfrage. Welches Geschäftsmodell möchte ich denn etablieren? Mhm. Was brauche ich dafür? Ne? Und da fängt es an.
Genau, also wir haben jetzt besprochen, dass man eben die Zielgruppen klar definiert, genau, und eben auch die Ziele bespricht.
Genau.
Und einfach weiß, wo will ich eigentlich hin damit? Was ist der nächste Schritt? Was macht man dann? Gibt es vielleicht Strukturen, die man weiterführen sollte?
Ja, genau. Mhm. Also wenn man dann weiß, was man eigentlich erreichen will, also wenn man sich dann entschieden hat, dass ich quasi Investoren brauche, dann muss ich überlegen, über welche Plattform erreiche ich die. Und wenn die üblichen Startup-Veranstaltungen dafür in Frage kommen, dann kann ich ja mich dort bewerben und dafür einen Pitch, einen Pitch erstellen. Das ist eine Möglichkeit zum Pitch. Ne? Gehen wir davon aus, dass wir jetzt reden von einem Pitch bei einer Veranstaltung. Das ist so der Durchschnittspitch, ne? Und da muss man sich überlegen, ja, was ist das für Veranstaltung? Wer organisiert das? Welche Stakeholder spielen da eine Rolle? Wer hat ein Interesse, dass die Veranstaltung gut abläuft? Was wird ein Sieger erkoren? Warum? Ja, was ist das Interesse daran, einen Sieger auszuwählen? Und dementsprechend auch sich zu überlegen, ja, wer sitzt denn im Publikum? Und dann ergeben sich Möglichkeiten. Das ist ein bisschen so der Effectuation-Ansatz, ja. Je nachdem, wie diese Veranstaltung gestalten ist, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Solltest du in der glücklichen Lage sein, dass du bei einer Veranstaltung pitchen darfst, wo tatsächlich Investoren im Raum sitzen, Da kann man tatsächlich auch auf Investorensuche gehen. Aber meistens ist es eben nicht der Fall. Bei vielen Veranstaltungen ist es nicht so, nicht der Fall, dass hauptsächlich Investoren im Raum sitzen. Sondern meistens ist es eine Mischung. Ja? Das Publikum ist eine Mischung aus Startup-Interessenten, andere Startups, vielleicht noch irgendwelche Service-Provider und auch Investoren. Ja? Und da muss man sich überlegen, was kann ich dort erreichen. Ja? Und die Grundüberlegung ist einmal, die Aufmerksamkeit zu erregen. Ob das jetzt dann ein Kunde ist, oder es ist ein Investor, oder es ist vielleicht auch für einen Fördergeber zu zeigen, wir sind eh fleißig. Ja? Das kann man ja in diesem Zusammenhang für alle drei der Zielgruppen machen.
Welche konkreten Infos sollten jetzt in einem dreiminütigen Pitch enthalten sein? Also ich bin jetzt eine Gründerin, ich stehe jetzt kurz davor, dass ich eben auf die Bühne gehe und ich habe natürlich eine Struktur, ich weiß, wo ich hin will, ich kenne meine Zielgruppe, ich kenne mein Publikum, ja. Was erzähle ich da jetzt genau? Also natürlich, ich weiß mein Unternehmen sehr gut, aber gibt es da irgendwie Anhaltspunkte, an denen ich mich irgendwie halten kann?
Ja, ich muss schon lachen, weil das ist immer so, also ich halte von dem nichts, okay. Obwohl auch meine Methode dazu führt, dass gewisse Inhalte natürlich enthalten sind. Ja. Ich halte nichts von diesen Vorlagen, habe ich schon gesagt. Mhm. Also, ich halte nichts von diesen Vorlagen, wo du dann aufschreibst, Slide 1, Problem, Slide 2, Lösung, Slide 3, Markt, ja. Aber es läuft ein bisschen darauf hinaus. Auch die Templates, die meine Methode enthalten, führen ein bisschen zu dem. Was in Europa sehr wichtig ist, dass man eine Lösung für ein Problem präsentiert und die Dimension des Problems darstellen kann, weil das ist dann letztendlich der Markt. In Amerika ist das ganz anders. Ja. Wenn man zum Beispiel die Leute von Pegasus Ventures anschaut, die haben auch ein Buch geschrieben zum Thema Pitchen, wie pitche richtig, die sagen auf den ersten 20 Seiten von dem Buch ganz klar, ja, das Problem interessiert uns nicht, weil wenn du den Markt darstellen kannst, dann wissen wir eh schon, dass es ein Problem ist. Und übrigens, für Facebook hat es auch keinen Markt gegeben damals, ja, oder kein Problem. Ja, da gab es kein Problem, sondern das Facebook gab es einfach, jeder fand es geil und jetzt ist es Geschichte, ne? Also dieses Problem- und Lösungsthema ist schon ein bisschen europäisch. Ich persönlich finde das eine sehr, sehr gute Sache, weil dadurch ein gewisser Impact entsteht. Also wenn ich ein Problem identifiziere und dafür eine Lösung präsentiere, dann habe ich ja einen gewissen Impact, den man dann auch bewerten kann.
Du hast gesagt, das ist gerade positiv, wenn man die Herangehensweise Problem-Solution hat. Vielleicht ist das Problem, wie du hast gesagt, mit Facebook hat es jetzt kein wirkliches Problem gegeben. Haben wir dann vielleicht in Europa ein bisschen einen Ansatz, wo wir nicht so richtige Disruptoren haben? Das heißt, weil in Amerika hast du gemeint, ist eher der Ansatz, da ist jetzt das Problem nicht so wichtig.
Ja, weißt du, was du meinst? Weil wir immer Problem- und Lösungsfokussiert sind, sind wir auch ein bisschen inkrementell.
Genau.
Ja, selbstverständlich. Ja. Das kann schon passieren. Ich glaube trotzdem, dass es immer noch genug Querdenker in Europa gibt, die sagen, meine Technologie ist so gut, das weiß noch keiner, dass sie das brauchen. Ja. Da gibt es immer wieder Verrückte. Und das ist auch wichtig so. Und außerdem, gerade im Deep Tech-Bereich, ja, also da ist schon extrem viel, was jetzt quasi kommt, was uns Normalverbraucher vielleicht in 10 Jahren betreffen wird. Ja.
Das heißt, um nochmal zurückzukommen aufs Pitchen, es ist komplett individuell eben, aber es sollte natürlich einen Impact haben, vor allem wenn man sich in Europa befindet.
Ja, also das Wichtigste ist einfach, dass man auch eine gewisse Geschichte erzählt. Das ist nicht um Wille der Geschichte, sondern um halt das Publikum auch zu interessieren, ja, bei der Stange zu halten, vielleicht an sich zu binden. Ja. Menschen lieben nun mal Stories, lassen sich davon entführen quasi ein bisschen. Ja, das ist halt dein Mittel zum Zweck als Gründer. Das kannst du nutzen für dich. Ja? Und es ist auch ein selektives Verfahren. Je nachdem, welche Story du dort erzählst, wirst du mit einem Teil vom Publikum oder einem anderen Teil vom Publikum als Zuhörer enden. Ne? Und man kann dadurch sehr gut steuern und bestimmen, wer dir tatsächlich dann auch zuhört, beziehungsweise wer sich dann im Nachhinein auch für dein Startup interessiert.
Gibt es da eigene Methoden und Techniken, die du uns irgendwie empfehlen könntest, dass man irgendwie das Publikum packt und stets das Interesse eben dabei behält?
Ist ein bisschen so situationsabhängig. Was man machen kann, auch hängt vom Thema vom Startup ab. B2C ist immer ein bisschen leichter, weil man davon ausgehen kann, dass die Zuhörer im Saal aufgrund ihrer Rolle als Konsumenten quasi schon ein gewisser Bezug zum Produkt oder zur Leistung haben. Da haben es B2B oft einmal ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich, ja, gibt schon Methoden. Ja. Es hat einmal eine Zeit lang gegeben, zum Beispiel hat auch jeder Startup sein Pitch mit einer Frage angefangen. Wenn du beim Pitch-Wettbewerb quasi 10 Startups hast und die 3 vor dir machen das, brauchst du das vierte nicht noch kommen mit. Wer hat schon mal Hände hoch? Ja, da macht dann keiner mehr mit. Gell. Und solche Techniken gibt es halt viele. Pauschal kann man natürlich nicht sagen, welche jetzt besser oder schlecht ist. Es hängt immer davon ab, was für Produkt du hast und welchen Hook du quasi machen willst. Auch von dir aus Persönlichkeit traust du dir das zu. Eine Methode zum Beispiel ist, man kann mit einem Witz oder einem Schmäh auf Steirisch anfangen. Ja. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr kraftvolles Mittel, aber das ist sehr gefährlich. Wenn das in die Hosen geht, quasi, wieder auf Steirisch, dann ist wirklich der Pitch auch gelaufen. Ja. Das muss man sehr gut probieren. Ja. Da muss man echt ein paar Mal testen mit dem Publikum, wo es wurscht ist. Ob der Schmäh wirklich ankommt. Und da hängt er vom Timing ab. Beim Schmäh ist es auch so, der Satz, der das Schmäh ausmacht, der muss gehört werden. Wenn da in deiner Umgebung, in dem Raum was passiert, was du nicht in der Hand hast, was dazu führt, dass die Leute das nicht hören, ja, dann ist dein Pitch gelaufen. Also das ist wirklich gefährlich, aber sehr kraftvoll. Ne?
Was ist dein Favorite? Hook am Anfang?
Das kann man so nicht sagen. Ich bin schon gern für den Überraschungsmoment. Also was Außertürliches zu tun. Ich gehe da schon gerne ins Risiko auch, muss ich ehrlich sagen. Habe ich schon früher auch gemacht. Ja. Das ist, glaube ich, schon etwas, was dann auch ankommt. Weil du musst immer davon ausgehen, vor dir waren schon 5, 6, 7 Startups an der Reihe und die Leute finden schon, die Spannungsbogen reißt schon ein bisschen ab. Ne. Und wenn du dann mit etwas Überraschendem kommst, dann kannst du schon mal was Neues machen. Ja. Das auch nochmal aufwecken. Ja. Das schon.
Das heißt, du hast vorher ganz früh, bist kurz darauf eingegangen, dass Mimik und Gestik natürlich mitspielen.
Ja, ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass die Körperhaltung auch wahrscheinlich sehr relevant ist, wenn man da auf der Bühne steht und sie präsentieren muss. Also kannst du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks uns nennen, denen du auch als Mentoren weitergeben würdest?
Ja, auch da geht es um Authentizität und eine gewisse Offenheit. Was schon ganz klar ist, das Publikum spürt, ob du dich wohlfühlst auf der Bühne, ja oder nein.
Absolut.
Sich zu wohl zu fühlen, führt dann zu dieser verkäuferischen Überheblichkeit, die man auch nicht mag, die macht ein bisschen unsympathisch. Ja? Aber eine Nervosität führt ein bisschen auch zu quasi ein Unwohlsein. Ja? Und das kann man schon sehr gut beheben. Bei Nervosität ist ja nichts anderes wie Unsicherheit. Ja? Und Unsicherheit kann man beheben, indem man sicherer wird. Wie wird man sicherer? Indem man mehr Informationen hat über den Ablauf und was ich dort vorfinde. Also wenn ich jetzt eine Natur habe, in der ich sehr, sehr unsicher bin, dann muss ich mir Sicherheit verschaffen, indem ich mich sehr, sehr stark vorbereite. Zum Beispiel, ich bin schon eine Stunde vorher in dem Raum, wo es sein muss, um mir den Raum anzuschauen. Ich gehe mal auf der Bühne, wo noch keiner da ist, um zu schauen, wie die Bühne ausschaut. Ich schaue mal, wo die Lautsprecher stehen. Ich schaue mal, ob ich überhaupt einen Timer sehe. Ja? Ich schaue mal, wo die Lichter von der Decke runterleuchten, ob sie mich blenden oder nicht. Ja? Diese Sachen kann man vorher alle anschauen. Da müssen wir aber eine Stunde früher dort sein. Ja? Weil das kann man nicht mehr anschauen, wenn alles im Raum sind. Nicht? Ich kann den Host schon mal kennenlernen. Er sagt, du moderierst heute, ja, servus. Ja. Was machst du so? Hast du ein Intro schon parat? Nein, ich kann den Satz geben für mein Intro. Ja. Da habe ich immer das und das, das passt mir gut zu meinem Pitch. Ja. Und diese Sachen, wenn du dann weißt, was kommt, ja, wenn du dann weißt, was passiert, das verschafft Sicherheit, sprich, weg ist die Unsicherheit, weg ist die Nervosität. Das hilft natürlich ungemein. Ja, also das würde ich schon jedem Anfänger im Pitch-Bereich schon raten, dass man sich so Sicherheit verschafft. Und üben, üben, üben.
Durch gute, penible Vorbereitung und nicht nur den Pitch selbst vorbereiten, sondern auch, wie du gesagt hast, das Environment dort beim Pitchen, kann man dann auch die Spontanität ein bisschen eigentlich wieder zurückkehren.
Auf jeden Fall. Na, und schau, was tun denn die meisten Gründer, wenn sie den Pitch üben? Sie gehen den Deck durch, oder? PowerPoint auf und klicken. Da haben wir noch was in Rosa. Und da müssen wir noch einen Beistrich. Ja? Ja, das ist nicht die Art und Weise von Übung, die wir brauchen. Was wir brauchen, ist ein Story. Dazu machen wir visuelle Unterstützung, das ist das Slide Deck. Und dann fassen wir das Slide Deck nicht mehr an. Ja? Sondern wir nehmen nur mehr den Text und den Text optimieren wir dazu. Und den Text üben wir. Ja? Dann gibt es natürlich den Tipp mit Video. Ne? Also Videoaufzeichnung machen von dir selbst, zurückschauen, was für dich unangenehm ist in der Videoaufzeichnung, ist für dein Publikum auch unangenehm. Ganz einfach. Ja? Dass du musst das so oft machen, bis du sagst, okay, jetzt das flutscht jetzt. Ja? Und dann, wenn man das dann so oft geübt hat und die Videoaufzeichnung so oft von sich selbst so oft angeschaut hat, ja, dann wird das schon irgendwann einmal, also am Anfang ist das wirklich eigenartig. Okay. Das ist irgendwie so, wie sich selbst ein Radio zu hören. Ja, oder also schickst mir die Aufzeichnung ja nicht. Oder ich meinen eigenen Podcast anzuhören. Oh Gott, fühle ich mich jetzt schon. Aber ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ich habe früher immer sehr guten Coach gehabt, weil ich gerade Mary sehe. Also nur noch einen Schluck, Dankeschön. Aber meine Tochter heißt ja Mary, also Marike, nennt sich Mary. Und die hat mit 8 Jahren hatte ich schon mein Pitch-Coaching übernommen. Da habe ich Englisch gepitcht in unserem Keller. Ne? Alle meine Startups stehen in meinem Keller. Und sie ist dann quasi aufs Sofa gesessen. Ich habe vor ihr gepitcht, vor dem Fernseher mit Slides. Und sie hat dann gesagt, 8 Jahren, kein Englisch, ich habe Englisch geredet. Papa, da so bei 2 Minuten 30, da war es echt kacke. Ja gut, und es hat meistens gestimmt. Es hat wirklich gestimmt. Und das war eigentlich...
Also Momente, wo du dich vielleicht unsicher gefühlt hast, wo es ja nicht so überzeugend rübergekommen bist,
ja, genau,
hat man das schon so in der Körpersprache gemerkt.
Ja, das auch. Ja, und Körpersprache, da merkt man sehr, sehr stark, ob jemand offen ist oder ob er sich wohlfühlt oder nicht. Und das merkt man sehr stark.
Das heißt, vielleicht auch Feedback von außen dann bekommen, vor allem beim Üben. Also nicht nur so vor dem Spiegel stehen und halt sprechen, sondern auch selbst aufnehmen und von anderen Leuten Feedback holen.
Auf jeden Fall, gibt es eine lustige Anekdote. Ich habe ja eine Zeit lang einen Accelerator geleitet, das Programmmanager und dann weiterführend in eine andere Rolle. Da hatten wir tatsächlich so Aufzeichnungen wie bei Höhle der Löwen und so. Ne? Und da haben wir wirklich so eine Show organisiert oder so eine Show gemacht, wirklich auch aufgezeichnet. Und das war ein riesen Budget, eine riesen Veranstaltung. Waren wir im Dom in Berg und unser Geldgeber wollte unbedingt eine drehende Bühne, sodass die Startups quasi hinter der Bühne stehen und bei irgendeinem quasi ein Cue wird die Bühne dann gedreht und dann kommt halt derjenige zum Vorschein von hinter der Bühne, der dreht. Ne? Und wir hatten einen Typen, der war extrem sympathisch, so von Mensch zu Mensch, aber wenn er angespannt war, hat er immer extrem arrogant geschaut. Da hat er nichts dafür können. Das war einfach so. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, wir müssen nur schauen, wenn du lächelst, das ist, also da hast du ein gewinnendes Lächeln, wir müssen nur schauen, dass wenn die Bühne dreht, dass du sofort lächelst. Er hat das nicht gewusst, aber einen ganz klaren Plan gehabt. In dem Moment, dass er auf die Bühne gestanden ist zum quasi Drehen, bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm einen Schmäh erzählt. Dann hat er gelacht, die Bühne hat gedreht und er ist breit lachend mitten auf der Bühne gestanden. Und es hat dann super funktioniert. Also so viel zur Körpersprache, ne? Das hat einmal geflutscht.
Ja. Ja, das sind ein paar coole Tricks. Ja, weil du auch gerade schon davon redest, eigentlich, wie man den ersten Eindruck eben der Ausstrahlung sozusagen hat. Es hast sicher auch schon öfter mit Startups, mit Gründerinnen gesprochen, die dann vielleicht auch doch Lampenfieber oder sehr nervös eben waren vor einer Präsentation, vor einem Pitch. Kannst du da so wie zum Beispiel den kleinen Trick, dass ich mir eine heitere oder vielleicht noch einen kleinen Witz vorher vorstelle oder ein Freund mir sagt, hättest du da ein paar Tricks, wie könnt ihr das Lampenfieber entgehen? Einfach nur üben?
Üben und Sicherheit. Also üben und sich die Situation anschauen. Mhm. Leute, die wirklich gut sind, können wirklich auf den Cue hinkommen und ihren Pitch machen. Ne? Und der ist dann auch gut. Mhm. Das ist ja beim Schauspieler auch so. Nicht? Also wenn es dann einen Kabarettisten oder sowas, ja, den kannst du sagen, oh, es geht los, dann steigt er auf die Bühne und macht sein Ding. Ja? Das macht er ja 100 Mal im Jahr. Ne? So. Und bei guter Pitches ist es natürlich auch so. Mich hat das da auch, hättest du auch irgendwann einmal mitten in der Nacht aufwecken können, und sagen, kannst du gut pitchen? Und dann hast du mir meinen ersten Slide gezeigt und dann habe ich angefangen. Ne? Das wäre kein Problem gewesen. Mhm. Habe ich auch gemacht übrigens. Ich habe einen Pitch mal gehalten mit 40 Grad Fieber. Da habe ich sogar noch im Pitch behauptet, das fehlt einer Slide. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Und für 1500 Leute. War lustig. Aber das weiß heute keiner mehr, außer ich und jetzt ihr und alle Zuhörer. Oh nein!
Das heißt, du hast dir das so verinnerlicht, dass du auf Knopfdruck einfach alles runter sagen könntest oder deine Keywords einfach immer hast. Die Leute immer gleich sein. So.
Ich bin ein sehr großer Freund von modulartigem Pitch-Aufbau. Der ist nämlich so, dass man zwar eine gewisse Struktur hat, aber für die Struktur in Positionen aufgebaut ist und für jede Position könnte man wechselweise andere Sätze oder andere Textabschnitte einsetzen. Je nachdem, vor wem ich pitch und nach welcher Gelegenheit ich pitch. Das funktioniert sehr gut. Man kann sich das wie eine Excel-Tabelle vorstellen mit je Spalte eine Möglichkeit und die Zeilen sind quasi die Abschnitte im Text. Das funktioniert sehr gut.
Das heißt, ich habe mich super gut vorbereitet. Ich habe wirklich alles, also war eine Stunde vorher dort, habe mich angefreundet mit den Mentoren.
Sehr gut.
Aber jetzt stehe ich auf der Bühne und auf einmal habe ich den Faden verloren. Was tue ich jetzt?
Das sagt man einfach. Na, der beste Weg ist vorwärts, auf jeden Fall. Hey Leute, ich mache das heute zum ersten Mal. Ich habe gerade den Faden verloren, hilft mir schnell auf die Sprünge. Tut mir leid, gell? Wirklich. Nein, alles andere führt, also das ist voll menschlich, oder? Und du zeigst dann auf voller menschlicher Seite von dir, dass du sagst, hey, boah, das ist mir jetzt echt passiert, ich weiß nicht, ich bin so im Stress, wir arbeiten Tag und Nacht und jetzt bin ich schneller hergehuscht und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Macht nichts, ja. Startup World Cup Vorrunde letzte Woche hat es ein Startup gegeben, wo die waren zum Glück zu zweit auf der Bühne, war eine sehr gute Entscheidung, weil der eine hat den Faden verloren, der andere ist sofort eingesprungen. Ja, super Sache. Ist übrigens auch etwas, jetzt schweife ich ein bisschen aus, aber was ich immer empfehle in Teams, dass man Pitches so dokumentiert und auch aufzeichnet, dass man das wechselweise halten kann. Also stell dir vor, morgen ist unser wichtiger Pitch, nämlich der wichtigste Pitch. Ne? Der nächste Pitch ist immer der wichtigste. und wenn ich morgen krank bin, was tun wir dann? Gestern du? Ja, was tust du dann dort? Ja. Also die Methoden und Templates, die ich verwende, die Teil meiner Methoden sind, die führen dazu, dass es quasi im Team egal ist, weil jeder sofort das Deck nehmen kann, den Text nehmen kann und die Aufzeichnung vom letzten Mal und das sollte eigentlich in der Lage sein, das innerhalb von einer Stunde oder zwei vorbereiten zu können. Ja. Was nicht sein darf, ist quasi ein PowerPoint, wo keiner weiß, was der Text genau ist und alles aus dem Stegreif, weil das ist natürlich nichts Nachhaltiges. Du kannst ja auch nicht, also, ja.
Das heißt, man sollte sich auch untereinander im Team oder im Gründerteam eben auch gut absprechen und immer alles up to date halten.
Gibt es ein gutes Beispiel im steirischen Raum, da gibt es ein Life Science Startup, wo bei Zeiten, glaube ich, 3 oder 4 Leute am gleichen Tag gepitcht haben, auf unterschiedliche Veranstaltungen. Boah. Und genau den ähnlichen oder also den gleichen kann man jetzt nicht sagen, aber haben wahrscheinlich großteils zu 90% den gleichen Pitch gehalten. Ne? Dieses Dokumentieren von dieser Sache, ne, diese methodische Herangehensweise, die bewegt auch ein bisschen das, was man Lean Startup versucht zu erreichen. Ja? Build, Measure, Learn. Ja, nach Eric Ries, dass man sagt, ja okay, ich baue einen Pitch, ich messe, wie sie funktioniert und dann lerne ich daraus, wie es funktioniert hat und versuche dann wieder was Neues zu bauen. Das geht ja für Pitching genauso. Aber dafür muss ich ja einen Soll-Ist-Vergleich machen, sprich, ich muss registrieren oder planen, was ich sagen möchte und was ich zeigen möchte. Und ich muss natürlich dann auch registrieren oder irgendwie festhalten, was ich sage und was ich zeige, sprich, ich muss es aufzeichnen. Ja, also von meinen Teams gibt es kein Team, das nicht jeden Pitch aufzeichnet. Ja, also wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist irgendein Teammitglied da, der aufzeichnet, damit ich mir nachher anschauen kann, wie ist es dann wirklich tatsächlich gelaufen. Glaubt ihr heutzutage, es gibt in der Bundesliga oder Champions League gibt es nur ein Team, das seine Spiele nicht aufzeichnet? Dafür gibt es Datenauswertungen, also jede Menge bitte, auf jeden Fall. Und wir Startups spielen in der Bundesliga, wenn nicht in der Champions League. Also wird aufgezeichnet.
Es ist eine kontinuierliche Verbesserung. Aber
ja, genau.
Gehört dazu, ist ein Sport, den man trainieren muss.
Ja, genau.
Du beherrschst den Sport jetzt auch mit Coaching und so, vermutlich jetzt dann schon in Exzellenz. Und du hast ja gesagt, du hast damals warst als Entrepreneur tätig und jetzt bald wieder. Und
das hast du dir gemerkt, gell?
Ja, sicher.
Das lässt du nicht los jetzt.
Muss ich da werfen, ja. Das heißt, du wirst es vermutlich schon sehr gut, ich habe dich ja schon öfter live gesehen, du kannst es auch sehr gut auf einer Bühne zu präsentieren. Hast du da auch einen Pitch gehabt, der für dich der beste war? Oder kannst du vielleicht von einem erzählen, wo du dich noch erinnern kannst und vielleicht auch, wieso er der Beste war. Warst du, weil du da so selbstsicher warst, weil du da sehr gutes Feedback bekommen hast?
Also von meinen?
Von dir selbst, ja.
Oh, ich kann, also der Schlechteste habe ich schon gesagt.
Der Schlechteste wäre auch anfangen.
Fieber habe ich ja, das mit dem Fieber war witzig. Ich habe einmal, das war witzig, beim Vor-Game Changes war ich geladen. Da hat es damals noch Vorrunden gegeben auf einer Nebenbühne, da ist kein Mensch geschaut und da waren echt gute Startups am Start und die haben, da habe ich echt schon Respekt gehabt, da waren echt gute Startups, da gibt es auch welche, die gibt es heute noch, ja, die sind echt, das sind gute Unternehmer gewesen, aber ich hab gut pitchen können. Ja. Und natürlich mein Thema war damals auch sehr, sehr beliebt, weil ich habe Leben gerettet, ne, Medizinprodukt. Das heißt, das war sehr, sehr beliebt, das irgendwo im Finale zu bringen, weil das war gut für einen Veranstalter, das muss man auch ein bisschen bedenken immer. Ja. Man hat nicht immer alles selber in der Hand. Nur wenn man gut pitcht, heißt es noch lange, dass man weiterkommt, weil wenn das Thema einfach kacke ist, dann interessiert es den Veranstalter nichts. Ne? Also da gibt es auch im Juryraum gibt's da auch Sachen, die vorgehen, ja, manchmal in manchen Bereichen, wo man sich denkt, boah, das ist echt schade.
Ja, natürlich haben, hat der Jurorin genau, auch Präferenzen. Oder
ja, das Gebiete, auch.
Sie sich besser auskennen. Genau,
ja. Habe auch schon Sachen gesehen. Aber da bin ich ins Finale gekommen und da war, echt, das ist lustig, ne? Und damals sitzt natürlich, weißt du, damals noch ausgerichtet von Puls 4, wer sitzt natürlich dort auf der Bühne als Juror? Ja, der Michi Altrichter und der Heinrich Prokop, ne? Ja. Nämlich die Juroren aus 2 Minuten 2 Millionen, ne? Und ich habe dann irgendwann einen Nebensatz quasi sie persönlich angesprochen und da war es vorbei, das habe ich sofort gespürt. Da hat dann wer andere gewonnen. Das waren die Silver Age Plattform damals, die haben damals gewonnen. Man hat zwei weibliche Gründe, muss man ehrlich sagen. Die haben echt ein gutes Produkt gehabt. Das ist schade, dass es nicht mehr gibt. Aber es war wirklich, die haben das verdient gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das dann selber verkackt, muss ich ehrlich sagen. Wirklich.
Wieso? Du hast sie persönlich angegriffen?
Ja, das kann man nicht machen. Man kann nicht persönlich auf einen Juror einwirken, ja, das, wenn so ein Pitch. Man muss einfach gut pitchen, seinen Job machen, das war's. Ja. Und das ist mir irgendwie rausgerutscht. Ja. Und das habe ich schon gespürt. Das war eine witzige Bühne übrigens. Die war sehr, sehr breit. Und für die Fernsehaufnahmen braucht man immer extrem viel Licht. Und das Licht scheint immer von oben. Das heißt, man hat auf dieser Bühne tatsächlich das Publikum nicht gesehen. Also es waren wirklich extrem viele Leute im Raum. Ich glaube, irgendwie an die 4.000 oder sowas. Und zumindest hat Puls 4 das nachher als Teilnehmerzahl fürs Finale angesagt. Man weiß auch nie, was für Zahlen das sind.
Aber mit online.
Ich nehme das natürlich sehr, sehr gerne her. Ich sage, okay, ja, natürlich, da waren 4.000 Leute im Raum. Ja, da hat man einfach das Publikum nicht gesehen. Also erstens mal war es sehr breit. Also wirklich, der Saal war sicher, Max Haller, ne? Die war sicher dreimal so breit als die vor. Mhm. Das ist rechts, links hat man nichts gesehen. Und vor einem war das Licht. Und man hat einfach wirklich nicht gesehen, wer dort sitzt. Wenn man zu weit vorgegangen ist, hat man natürlich nicht können, weil dann war Bühne aus und natürlich auch Fernsehaufzeichnungen sehr, sehr, sehr
limitiert,
Platz, ja, muss man aufpassen. Das war sehr witzig, hat man vor einer weißen Wand präsentiert.
Ist es hilfreich, dass man vielleicht nicht so direkt mit dem Publikum interagiert, weil dann ist man vielleicht nicht so nervös, da kann man sich einbilden, man redet allein.
Nein, ist Katastrophe. Natürlich, man will eine Verbindung zum Publikum aufbauen, man will wissen, ob die Geschichte ankommt. Gute Pitcher können gegensteuern. Wenn sie merken, dass die Geschichte nicht ankommt, dann können sie Maßnahmen ergreifen, auch in 3 Minuten. Mhm. Das geht, ja. Also man muss unbedingt das Publikum anschauen können, ja. Auf jeden Fall. Wobei das gar nicht so einfach ist, ja. Also dieses Merken, wie was ankommt, die Reaktionen vom Publikum aufnehmen können, während du redest, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich kann das ganz schlecht. Und da gibt es gute Moderatoren können das sehr gut. Ja, also Moderatoren, die sehr, sehr häufig Live-Veranstaltungen moderieren, die können das sehr, sehr gut.
Die Eindrücke im Raum sozusagen einfangen und damit umgehen.
Ja, ja, genau. Ja, genau.
Und auch wenn zum Beispiel mal das Mikro nicht funktioniert, hat man auch noch einen Schmäh drauf oder man kann die Zeit da überbrücken. Oder
ja, das muss man als Moderator so auf Lager.
Ja.
Das sind die Sachen, die passieren immer wieder und da muss man einfach dafür gewappnet sein. Das gehört dazu.
Genau, wir haben ja jetzt schon sehr viel über das Präsentieren gesprochen und auch über das Pitching itself. Mich würde jetzt noch interessieren, du bist ja sprachlich ja richtig begabt, also du bist ja ursprünglich aus den Niederlanden.
Ja.
Genau. Gibt es gewisse Sprech- oder Sprachtrainings oder genau generell Methoden, die mir beim Ausdrücken auch helfen könnten?
Das ist witzig. Ich habe tatsächlich letzten Sommer die Chance genutzt, ein Sprachtraining zu machen. Es hat nicht viel geholfen. Also die waren wirklich gut. Nur ich nicht. ich habe es immer dann gemacht, wenn ich dort war, aber die Übungen natürlich zu Hause nicht, wie es so ist. Nicht. Also, ich war, aber es war extrem hilfreich. Ich wollte es auch fachlich ein bisschen wissen, wie das abläuft. Bühnenschauspieler können das sehr, sehr gut. Die wärmen ihre Stimmen auf und die haben da echt Tipps und Tricks auf Lager, wie man das gut machen kann. Was natürlich bei mir ein bisschen so die Sache ist, ich habe mein Deutsch an der Steiermark gelernt und habe dann noch meinen holländischen Akzent und ich nuschel ein bisschen, ja. Also da
kommt schon einiges zusammen.
Also da hat sich schon die Dame aus Ostdeutschland, hat schon, also ehemals aus Ostdeutschland, hat er schon von der alten Schule hat er schon gute Arbeit damit gehabt. Aber es hat sehr viel Spaß gehabt bei mir. Also.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Raising. Also natürlich, meistens ist es ja so, dass ich gerne vor Investoren pitch, weil ich gerade auf der Suche nach Geld bin. Das stehen natürlich die Investoren im Fokus oder das Raising an sich. Würdest du sagen, dass du dann, natürlich, du hast ja gesagt, du richtest es aufs Publikum aus und wenn du jetzt vor allem vor Investoren stehst, mache ich dann meine Pitching-Slides mit mehr Zahlen, hau ich da dann mehr den Markt rein, das Marktpotenzial, als würde ich das jetzt vor einer breiten Öffentlichkeit machen oder auf was schaue ich da?
Also erstens muss man mal sagen, wenn du zum Pitchen vor Investoren anfängst, wenn du Geld brauchst, bist du ungefähr eine halbe Stunde spät. Ja, das ist einmal Nummer eins. Also das ist einmal das, was man auf jeden Fall jedem Gründer am Anfang mitgeben muss. Raisen tut man nicht, wenn man Geld braucht, sondern man muss halt das Interesse von Investor schon vorher irgendwie angeregt haben. Man müsste schon quasi ein Longlist von Investoren haben, von dem man weiß, ja, die sind interessiert an mich, die haben mich schon mal gesehen. Und warum ist das so? Das möchte ich gerne kurz erklären. Auf der Gefahr hinweg, dass wir doppelt so lange für diesen Podcast brauchen als für die vorigen. Es ist ja so, die Investoren wollen ja wissen, wie du dich entwickelst. Ja? Das heißt, in ihr Gedanken zeichnen die eine Kurve und versuchen so ein bisschen so diesen berühmten Hockeystick vielleicht, ja, kann man so sehen, versuchen ein bisschen so auszumalen, wo bist denn du ungefähr auf den Hockeystick? Der Hockeystick ist eine Kurve. Jeder, der Grundschulmathematik gehabt hat, weiß, dass man, um eine Kurve zu zeichnen, nicht zwei Punkte, sondern mindestens drei, lieber fünf braucht, um eine Kurve zu zeichnen. Punkte sind in dem Fall Messpunkte über Ergebnisse von deinem Startup, sprich Kontakte mit dir. Beim ersten Kontakt noch keine investiert, das ist Startup-Romantik. Ja? Das passiert nicht in der Regel. Ja? Ich muss mir schon ein CRM, wenn man es modern sagen will, oder vielleicht eine Gruppe an Investoren quasi zurechtlegen, die dann zum gegebenen Zeitpunkt sagen kann, es ist soweit, wir haben eine neue Strategie, wir haben einen neuen Plan, das sind die neuen Zahlen, wir raisen jetzt 500.000 oder 250.000 oder 100.000 ja, für diesen und jenen Zweck. Allerwichtigste ist dann natürlich auch zu sagen, damit wir nachher so und so dastehen. Weil der Investor will ja wissen, was wird aus dem Geld. Ja? Nur das Geld ausgeben ist zu wenig. Ne? Mhm. Sondern es muss auch ein Effekt da sein. Das heißt, wie viel Geld brauchst du, wofür, was ist dann nachher da? Das sind die drei Sachen, die der Investor wissen will.
Du hast im Gespräch mit mir schon öfter erzählt, dass ein Investor 7 Kontakte, oder ja. Wie ist da der Durchschnitt?
Ich glaube, es sind 7, also oder? 90% der Abschlüsse finden im siebten Kontakt statt. Check das bitte mit dem Oliver, der kann das, der weiß das. Ja.
Also,
das kommt sicher von ihm. Also, na, da gibt es diese Daten dazu. Da muss es wahr sein. Okay? Man darf nicht erwarten, dass man jetzt beim ersten Kontakt mit einem Investor gleich eine Zusage bekommt, sondern die würde man kennenlernen. Und dementsprechend ist auch wichtig, darüber Buch zu führen. Ja? Mit wem habe ich Kontakt gehabt? Ja? Was habe ich denen eigentlich gezeigt? Ja? Was ist denn das Nächste, was er vielleicht von mir sehen würde wollen? Ja? Was kann ich denen als Nächstes schicken? Oder präsentieren oder zeigen? Oder schon einfach mal anrufen. Ja? Neuigkeit, exklusive Neuigkeit. Ja? Ja, wir haben ja letztens bei der Veranstaltung Kontakt gehabt und ich wollte nur sagen, das, was wir damals gezeigt haben, ist schon ein bisschen überholt. Wir sind schon einen Schritt weiter, weil wir können jetzt dieses und jenes. Ne? Why not?
Stellt es dann nicht ein bisschen diese Shows von 2 Minuten, 2 Millionen ein bisschen in Frage, dass die Idee in 2 Minuten diese Entscheidung treffen müssen? Oder ich meine, hinter vorgehaltener Hand weiß man ja, dass nicht alle Investments, die sie auf der Bühne natürlich zusagen, wirklich gehen, weil dann machen sie noch eine Due Diligence und dann geht es sich dann doch nicht aus. Aber ist es nicht dann irgendwie doch auch für einen Investor eine extrem schwierige Entscheidung? Da sagen wir jetzt, nehmen wir mal die 2 Minuten her und er muss nach 2 Minuten und ein paar Nachfragen wissen, da bin ich drin.
Ich werde jetzt nicht zu viel auf diese Shows eingehen. Man muss nur überlegen, wer zeichnet diese Shows auf, wer organisiert sie. Das ist Fernsehunterhaltung. Ja, und dementsprechend wird das auch angelegt. Ja, es ist sehr nützlich für Startups, weil sie natürlich ein sehr, sehr breites Publikum erreichen können damit. Das heißt, wenn auch immer du ein B2C-Startup hast und du bist zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung, bist du lieferfähig, dann ja, bitte bewirb dich und geh ins Fernsehen. Das wird dein Leben verändern. Ja. Aber wenn du B2B bist oder ein Deep Tech-Startup, dann hast du dort wahrscheinlich eher weniger verloren. Ja. Und das sind so Sachen, die muss man sich ein bisschen überlegen. Das ist genau das, was wir anfangs gesagt haben. Ich muss mir überlegen, was brauche ich für mein Startup? Ja. Wo ist das Publikum, wo ich meine Lösung, wo ich mein Angebot finden kann? Dann muss ich ja dorthin gehen. Nicht? Und wenn das dann nicht das Fernsehen ist, dann ist es das nicht.
Zuerst die Hausaufgaben machen.
Ja, klar.
Und dann entscheiden, wo man hingeht.
Ja, sehr cool. Dann hätte ich noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, was ist dein Ratschlag für angehende Gründerinnen für ihren ersten Pitch?
Den ersten Pitch. Ein Ratschlag wäre vielleicht schon, muss den Pitch nicht überbewerten. Also es ist gut, pitchen zu können. Pitchen ist nämlich die Basis des Verkaufs. Also wenn du pitchen kannst, kannst du meistens auch gut verkaufen. Deswegen ist es ja den Investoren also wichtig, zu sehen, ob du pitchen kannst, weil sie daraus ein bisschen dein kommerziellen Talent ein bisschen versuchen abzulesen. Ja, pitchen ist wichtig, wenn du aber weißt, du kannst verkaufen oder du hast deine Auftragsbücher voll. Umsatz ist noch immer die beste Geldquelle.
Ich glaube, das haben auch sehr viele Startups vielleicht ein bisschen vor der Corona-Zeit vergessen, wenn sie, wie du auch früher schon gesagt hast, von Investmentrunde zu Investmentrunde hopfen. Ja. Und eigentlich das als den größten Erfolg sehen, nicht den Umsatz.
Also ich glaube, dass Investoren das sehr, sehr gut sehen. Ne? Ich bin jetzt selber kein erfahrener Investor, aber es gibt schon die üblichen Verdächtigen, sehen das sofort durch, ne? Durch sowas. Das ist jetzt schon, da muss man sich als Startup vielleicht auch ein bisschen überlegen. Aber es gibt zurzeit echt coole Startups in Österreich, muss man ehrlich sagen. Es kommen immer bessere, es sind auch die Begleitprogramme sehr, sehr gut, die Startups unterstützen. Die trennen auch ein bisschen das Spreu vom Weizen, was halt eigentlich deren Aufgabe ist. Das ist sehr gut. Ja. Das Förderlandschaft ist natürlich in Österreich ein Wahnsinn, ja, was man alles gefördert bekommen kann. Das ist vielleicht sogar ein bisschen verlockend. Das wirkt dem vielleicht ein bisschen entgegen sogar, dass man Umsatz versucht zu machen. Aber das ist natürlich sehr unser Vorteil. Was natürlich zurzeit noch echt ausbaufähig ist, sind diese ganzen juristischen Themen, die Behördenwege, Bürokratie. Aber muss man ehrlich sagen, unsere Vertreter bei Austrian Startups machen da echt einen super Job. Die pushen da echt, was sie können, zum Beispiel bei der GmbH-Reform. Ja, also haben da echt meiner Meinung nach, die richtigen Themen am Radar. Ja, haben da die richtigen Leute im Boot, die gleiche Auffassung sind, die das gleiche gemeinsam, das gleiche Ziel verfolgen. Also ich habe da das größte Vertrauen, dass die echt was bewirken.
Danke, lieber Jasper, für deine Zeit und für das heutige Gespräch. Es war sehr informativ. Danke.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Channel für weitere informative Facts und Gründer-Know-how, um dein Startup aufs nächste Level zu befördern. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Event des Ideentriebwerks.